Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter den Podcasts. Heute mit einem Mann, der eine ganze Spiegel-Bestseller-Liste füllen könnte mit seiner Lebensgeschichte. Vom Kriegsflüchtling zum King der Hypercars. Von einem Jungen, der nichts hat außer einem Busticket, zum berühmtesten Luxusautohändler Deutschlands. Es sind zwei Leben, zwei Podcast-Folgen, so viel PS, aber noch viel, viel mehr Schmerz. Jetzt mit dem Unternehmer und TV-Moderator Hamid Mossadegh.
Ich habe Krieg erlebt, Iran gegen Irak damals. Ich habe die Bombensirenen erlebt, ich habe alles erlebt. Die kommen dann mit Maschinengewehre in diese Busse rein und gucken sich die Pässe an und gehen mit dir um wie ein Stück Dreck. Und dann sitzt du als 6-7-Jähriger dort und guckst die an und dann haben sie angefangen, auf den Spielplätzen Kinder einzusammeln. Dann haben sie einen Koran auf den Kopf gekriegt und dann sind sie zur Front gefahren. Und die Kinder wurden dann für diverse Sachen ausgenutzt, über Minen zu laufen und zu gucken, ob da Minen sind, damit sie die Soldaten schützen erstmal. Oder halt sich unter Tanks hinzuschmeißen und sich hochsprengen zu lassen. Aber wer weiß, ob wir bis 88 überlebt hätten. Danach waren ja auch noch Anschläge und so weiter, die hier gar nicht veröffentlicht wurden.
Alle sehen den Erfolg, aber kaum einer die Geschichte dahinter. Das ist ja auch immer wieder Thema in meinem Buch Der Code zum Erfolg. Spiegel, Bestseller mittlerweile. Ich muss zugeben, ich habe selten einen Menschen getroffen, der so viel auf sich genommen hat, um nach oben zu kommen, wie Hamid Mossadegh. Autos, die er kauft, kosten schon mal 36 Millionen Euro. Millionen feiern ihn auf Instagram, YouTube und in seinen TV-Shows. Aber er könnte auch tot sein, wie er uns heute erzählt. Wir haben uns im O260 in Stuttgart getroffen. Eine geniale Event-Location übrigens. Aber bei unserem Gespräch wird klar, der Raketenangriff gerade auf den Iran, sie treffen auch Hamid. Sie reißen alte Wunden bei ihm auf. Deshalb haben wir uns entschieden, den Podcast hier in zwei Episoden zu teilen. Heute im ersten Teil seine Flucht aus Teheran. Morgen dann Teil 2, wie das Hypercar-Business wirklich funktioniert. Die Wahrheit über die Millionen-Deals. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Und auch eine Wahrheit, es hilft uns wirklich total, wenn du Tomorrow abonnierst. Es kostet dich nichts, aber es hilft uns Gamechangern hier jede Woche eine Sichtbarkeit zu geben und Menschen wie Hamid mal zuzuhören und zu verstehen, welcher Preis auch hinter jedem Erfolg steckt. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Hamid, du bist echt der Krasseste. Willkommen bei Tomorrow.
Vielen Dank, danke schön. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja,
ging ja relativ schnell.
Am Ende geht's immer schnell. Was ich bei dir so krass finde, ist, wir verabreden uns zum Podcast und du lebst ja eigentlich in Hamburg und dann sagst du, ja, ich habe in Stuttgart zu tun, bin in Stuttgart und ja, komm her, ich besorge uns eine Location und ich lasse uns ein cooles Auto in den Hintergrund stellen. Ja. Und jetzt sind wir hier. Bitte, wo sind wir?
Wir sind in Stuttgart bei einem sehr, sehr guten Kumpel, der auch demnächst auch was Cooles vorhat hier in Stuttgart, eigentlich in Amerika erstmal, in Miami. Wir haben uns, also mehr Zufall geht gar nicht. Wir haben in Miami für RTL 2 gedreht und zwar diese Hamid sucht weltweit. Ist immer so komisch, wenn man so seinen eigenen Namen sagt, so Hamid sucht. Ne? Also ich habe ja eine Sendung, da bin ich weltweit unterwegs und suche für Kunden Autos. Und da gibt's den ein oder anderen Kunden, der immer sagt, okay, komm, ich habe nichts dagegen, kannst ruhig filmen. Und dann kam auf einmal ein Auftrag von Alex in Miami. Und zwar war das der erste Auftrag, seitdem ich selbstständig bin, wo er tatsächlich gesagt hat, Geld spielt keine Rolle, mach was du willst. Und ich dachte immer erstmal, okay, easy, entspannt, das ist das Beste, aber das war die schwierigste Sache, weil es ist natürlich schwierig, du kannst ja Autos suchen von 200.000 Euro bis 20 Millionen. Wo fängst du an, wo hörst du auf? So. Und dann war, das Ganze war auch noch kurz vor Art Basel in Miami und dann hat die Redaktion uns nicht alle in einem Hotel reinbekommen. Und ich erzähle jetzt was, was die liebe Redaktion in Köln noch nicht weiß, aber das wissen die jetzt spätestens. Ich hatte an den Abend davor noch einen Abendessentermin und hatte einfach keine Lust auf Taxi oder sonstiges und habe gesagt, Jungs, ich nehme unser Crew-Auto mit. Ein Cadillac Escalade, niegelnagelneu, richtig geil, Miami-Vibe ohne Ende. Ich nehme das Auto mit, gehe zu meinem Termin, Abendessen, fahre wieder zurück ins mein Hotel, stell das Auto ab. Nächsten Tag stehe ich auf, 8 Uhr war Drehstart, 8 Uhr morgens Drehstart. Ich sollte dann die Crew natürlich abholen, die waren in einem anderen Hotel. Und dann rufe ich Olli an, den Realisator. Ich so, hör mal zu, Olli, es wird später. Was passiert? Mein Auto wurde abgeschleppt. Und ich mache so viel Spaß und so viel, also es ist eigentlich mal eine kleine Klassenfahrt, was wir immer haben. Und die glauben mir einfach kein Wort mehr. Und dann sagt er, komm, hör auf, nein. Und hier, hör doch auf, rumzuspinnen. Jetzt komm, wir müssen loslegen und so weiter. Ich so, nein, Olli, das Auto wurde abgeschleppt. Ja, und dann musste ich erstmal gucken, wohin. Dann dahin fahren, Cash bezahlen. Ich glaube, ich habe $700 bezahlt oder sowas, keine Ahnung. Dann habe ich das Auto bekommen und dann kam ich natürlich relativ spät an. Und dann bin ich in der Lobby und die Jungs waren schon am Schneiden und hin und her. Und dann kommt mir auf einmal Philipp entgegen. Mensch, und hier und da, der ist bei AMG. Und ja, und dann, so haben wir uns kennengelernt. Und so bauen sich dann immer weiter Kontakte auf, wenn du so viel unterwegs bist auf der Welt und dann lernst du den kennen, und dementsprechend haben wir dann dieses wundervolle Location hier zur Verfügung gestellt bekommen, direkt auch noch, ich durfte mir sogar aussuchen, was für ein Auto ich da haben möchte und das hat alles gepasst und ich bin gerade in Stuttgart und in Hamburg wäre es auch schön gewesen, die schönste Stadt Deutschlands, aber jetzt ist doch alles gut.
Warum hast du dir gerade einen Lamborghini ausgesucht, wenn du die Wahl hast hier bei 0 to 60? Wir sind hier bei 0 to 60, einer krassen neuen Event-Location in Stuttgart. Erstmal Shoutout, danke, dass wir hier bei euch sein dürfen. Und du hast aus allen Autos, die du dir aussuchen kannst, warum gerade dieses Auto?
Eigentlich weiß ja die Community oder jeder weiß ja, dass meine Lieblingsmarke, auch wenn ich ein bisschen so Probleme mit denen habe, weil ich denen meine ehrliche Meinung erzählt habe. Das ist in meinem Leben manchmal so ein bisschen problematisch, weil ich nicht so der Ja-Sager bin in der Branche, wo ich tätig bin. Und ist meine Lieblingsmarke eigentlich absolut Ferrari. Definitiv. Ich liebe das. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diese Ikone. Ich liebe diese Eigenständigkeit. Da findest du jetzt bei allem Respekt, findest du keine 80% VAG-Gruppe Audis drin wieder oder wie jetzt Aston Martin, eine legendäre Marke, wo du drin AMG-Teile wiederfindest. Nein, Ferrari ist eigenständig. Was Ferrari auf den Markt bringt, ist zu 100% durchdacht. Aber leider bis 2022, danach nicht mehr. Und dementsprechend habe ich so das ein oder andere oder die ein oder andere Gespräche mit Ferrari immer gehabt und die nicht so gut liefen, weil ich ja meine Meinung gesagt habe, weil ich das ein oder andere auch mal so veröffentlicht habe. Warum? Ich kann es immer begründen. Ich würde niemals meine Position ausnutzen, um irgendeine Marke schlecht darzustellen. Ich finde, man muss auch sehr, sehr, man muss echt sich überlegen, was sage ich jetzt? Weil man kennt ja die Leute, man kennt die Produktion, man kennt den Designer, man kennt den Produktentwickler, man kennt die ja alle. Und dann kommen diese Bilder und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt diese Frontschürze kaputt rede, weil es mir nicht gefällt, dann weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Dann bist du befangen. Aber wenn ein Produkt auf den Markt kommt, was schlecht ist, und für mich ist ein Produkt schlecht, wenn der Markt diesem Produkt nicht annimmt. Und der Markt entscheidet. Und der Markt entscheidet sich die letzten 3 Jahre absolut gegen Ferrari. Das ist einfach so. Das sieht man anhand der Zahlen, das sieht man anhand der Bestellungen. Und es gibt seit langem wieder bei Ferrari, dass du Prozente bekommst. Das gibt es gar nicht. Okay? Und dementsprechend habe ich mich dann für einen Lamborghini entschieden.
Wenn du sagst, dass du dir überlegst, ob du eine Kritik äußerst am Auto, weil du die Menschen dann vor Augen hast, weil du die Menschen kennst, und dann überlegst du dir, ob du das sagen magst oder ob du die Menschen dann eventuell enttäuscht und die dich vielleicht anrufen oder dir eine Direct Message schreiben und sagen, hey Hamid, warum sagst du das? Wir haben da so lange dran gearbeitet, das bedeutet uns so viel und du haust uns so rein. Ist das etwas, wo du dann manchmal auch überlegst, sollte ich es überhaupt sagen oder versuche ich es netter zu sagen?
Nein, gar nicht. Ich bin immer offen und ehrlich. Deswegen war auch für mich immer eine Prinzipsache. Ich sage es auch so, wie es ist. Ich hätte unfassbar viel Geld verdienen können, wenn ich einen Herstellervertrag unterschrieben hätte. Ich habe alle Herstellerverträge abgelehnt, weil ich einfach, solange ich tätig bin, solange ich meinen Channel habe oder für Grip unterwegs bin oder sonstiges, möchte ich nicht befangen sein. Das ist für mich sehr wichtig. Da verzichte ich auf das Geld. Aber ich möchte, mein Ziel ist ja, durch meine Beiträge habe ich 2 Ziele. Ein Ziel ist, ich komme aus Verhältnissen, ich würde jetzt sagen, ich komme nicht aus Verhältnissen, wo wir nichts hatten, uns ging's gut, wir hatten keinen Hunger, das ist schon viel wert, aber wir konnten uns keine ultra teuren Autos leisten. Aber ich werde auch nie vergessen, wie ich mit meinem Bruder, ich glaube 99 oder 2000 kam ja der Audi TT raus und dann waren wir bei Audi Zentrum Paderborn und dann stand ich hinter diesem Schaufenster und hab das Auto mir angeschaut und meinte, Alter, wer kauft sich das Auto? Oder als der neue SL 2000 vorgestellt worden ist, war ich Kellner in den Deichtorhallen in Hamburg. Da habe ich Rotwein und Weißwein, da war ich für Rotwein und Weißwein zuständig. Und als dann Lionel Richie sein Hello gesungen hat und Boris Becker da noch als Stargast war und die ganzen Leute mit dem auf der beschäftigt waren, um die Reden sich anzuhören, stand ich vor diesem Fahrzeug und dachte, wer kann sich dieses Auto leisten? Und meine 2 Ziele in meine Beiträgen ist einmal, die Leute mitzunehmen, diese 20 Minuten, 30 Minuten, denen einfach das Gefühl zu geben, du bist mit mir jetzt bei diesem Sammler, der für mehrere Millionen Euro Autos hat. Du bist da, du bist mit mir da. Und der kocht genauso mit dem gleichen Wasser seinen Tee wie du auch. Er ist genauso einer wie du und ich. Und die zweite Zielsetzung, die ich habe, ist einfach, wenn der Kunde oder wenn der, ich sage immer Kunde, weil ich auch im Handel tätig bin, aber wenn der Zuschauer sich meinen Beitrag anschaut und sagt, boah, ich wusste nicht, soll ich mir jetzt den Bentayga holen oder soll ich mir den Urus holen? Und da möchte ich, dass er mit einem Mehrwert rausgeht und sagt, okay, die Punkte haben mich jetzt überzeugt, ich glaube, ich gehe jetzt doch zu dem Bentayga. Das heißt aber nicht, dass der Urus ein schlechtes Auto ist, aber vielleicht erreicht er da 2, 3 Nuancen nicht, die der Bentley ihm mehr gibt. Weißt du, was ich meine? Und das sind meine 2 Ziele. Ich mache mir nie Gedanken, wenn ich über irgendwas spreche. Die Hersteller sind auch alle so professionell, dass sie mich, auch wenn ich Kritik ausübe, dass sie mich nicht danach anrufen und sagen, warum hast du das gemacht? Nein, es gibt Hersteller, die nehmen dann diese Videos und gehen dann in die Produktion rein und besprechen das und sagen, okay, das sind so Punkte, die müssten wir eventuell nochmal überdenken. Denn für mich ist eine Sache Fakt, nicht jeder kann perfekt sein. Also wenn ein Hersteller sich hinstellt und sagt, ich bin perfekt, boah, das ist schon hart. Es ist hart, okay? Jeder hat seine Stärken, jeder hat auch seine so nicht so Stärken. Ne? Das ist einfach so. Und meine Aufgabe ist es, alles anzusprechen, die guten Sachen und die schlechten Sachen. Und wenn ich die schlechten Sachen anspreche, muss ich es auch plausibel erklären. Wenn ich einfach sage, die Felge sieht schlecht aus oder sieht, ich sag's mal jetzt einfach, sieht scheiße aus. Warum? Oder wenn ich sage, diese Felge ist nicht gut verarbeitet. Warum? Weil die Magnesiumfelgen irgendwie nicht gut beschichtet worden sind oder weil die Felge einfach nicht perfekt lackiert ist. Ich muss es begründen, dann ist es auch plausibel und dann kann mir auch keiner was, wenn ich Kritik ausübe.
Hamid, apropos alles ansprechen, bevor wir weiter in dein Business gehen, müssen wir natürlich über Teheran sprechen. Du hast gerade schon erwähnt, deine Herkunft, wo du herkommst und natürlich Teheran, Iran ist im Moment das große Thema, der Militärschlag der Amerikaner gegen das Mullah-Regime. Du bist in Teheran geboren, du bist aufgewachsen, deine Familie kommt daher. Mhm. Wie erlebst du das gerade?
Also es ist gerade die Situation in Teheran im Iran, die macht mich extrem traurig. Die macht mich extrem traurig, weil viele Sachen wieder hochkommen. Ich habe Krieg erlebt. Krieg Iran gegen Irak damals, was ja auch brutal war. Und ich habe die Bombensirenen erlebt. Ich habe alles erlebt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin kein Politiker. Ich kann mich jetzt nicht dazu äußern, wer was macht und was richtig ist. Eine Sache ist Fakt. Nach so vielen Jahren, seitdem ich geboren bin, seit 46 Jahren jetzt circa, hat die iranische Bevölkerung einfach Frieden und Freiheit nicht nur verdient, ist so schwierig. Das ist einfach deren gutes Recht, jetzt einfach frei zu sein, im Frieden zu leben. Das ist deren gutes Recht. Ich habe ja einen Podcast mal gehalten, das war im September letzten Jahres, wo die Unruhen ja noch nicht so stark waren, und dann habe ich ja was gesagt gegen den Sohn von Shah. Was heißt gegen? Ich habe einfach meine Meinung dazu gesagt, und da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr erschrocken, was ich für Nachrichten bekommen habe über Instagram, also für mich hat das nichts mehr dann mit Demokratie zu tun. Wenn ich Morddrohungen bekomme, wenn ich Nachrichten bekomme, wo meine Familie zu übelst beschimpft wird, wo ich Nachrichten bekomme, die völlig absurd sind, die mir vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin der Meinung, ich, Hamid Mossadegh, bin der Meinung, dass der Sohn von Shah nicht die politische Erfahrung hat, um ein Land wie Iran zu führen. Das ist mein gutes Recht. Wenn wir Demokratie haben wollen, darf jeder seine Meinung sagen. Ist genauso wie hier ja auch, okay? Und dann, wenn ich dann Nachrichten bekomme, wo meine Familie beschimpft wird, wo ich Morddrohungen bekomme, wo die dann auf einmal anfangen, alles zu kommentieren, dass ich ein Mullah-Regime-Anhänger bin. Warum bin ich dann in Deutschland? Warum sind wir 1986 auf übelste Art und Weise geflüchtet? Warum? Warum habe ich meine Familie verlassen müssen? Und dann kommt noch eine Kritik von der iranischen, die hier im Ausland wohnen, die sagen, ich werde von denen bezahlt. Von den Mullahs, wo ich einfach sage, ey, wie absurd ist diese Geschichte gerade, nur weil ich gesagt habe, ich, Hamid Mossadegh, bin der Meinung, dass der Sohn von Shah nicht die politische Erfahrung hat, um so ein Land zu führen, okay? Dann habe ich mich komplett zurückgezogen. Aber dann habe ich mich zurückgezogen, dann kommt Kritik, ich äußere mich nicht zu Iran, okay? Und jetzt seit gestern ist wieder komplett Internet abgekappt, komplett abgekackt. Es ist auch total emotional für mich. Ich möchte Frieden für meine Familie. 80% meiner Familie wohnt dort. Und wenn ich dann sehe, dass hier in Europa und in Amerika Menschen auf die Straße gehen und feiern, dass Iran bombardiert wird. Und egal wie gezielt die Bomben sind jetzt von Israel und Amerika, es sterben trotzdem Zivilisten. Okay? Das macht mich extrem traurig. Und ich bin der Meinung, die iranische Bevölkerung muss befreit werden, 100%. Und ich bin der Meinung, dass danach freie Wahlen im Iran stattfinden sollen, aber nur die Iraner selber. Und alle, die wir sind alle im Exil. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mit meinem Cousin rede, der 3 Jahre älter ist als ich, Okay. Ich hatte das große Glück, und dafür bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie 1986 so mutig waren, um diesen Schritt zu gehen, um, auch wenn sich das bitter anhört, um unsere Heimat zu verlassen, weil es nicht mehr weiterging. Warum? Weil mein Vater sogar die Todesstrafe hatte von den Mullahs. Und wenn ich dann diese Kritik anhöre von den iranischen, die hier mich so beschimpfen, dann macht mich das noch trauriger, okay? Er war da, er hat Krieg durchlebt, er wurde unterdrückt, der hat nie Demokratie erlebt. Egal, wo er auf dieser Erde hinfliegen möchte, braucht er ein Visum. Er kriegt aber kein Visum. Das einzige Land, wo er ohne Visum einreisen darf, ist die Türkei. Okay? Er hat das alles erlebt und jetzt erleben die das nochmal und wir sind alle im Ausland und halten die Fahne hoch und sagen, wir wollen die Revolution im Iran. Und das passt nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, ich hoffe, dass es jetzt sehr schnell geht, dass dieses Spuk endlich ein Ende hat. Es ist, wenn dein Land angegriffen wird und deine Familie dort wohnt oder wenn deine Landsleute dort wohnen, dann lässt dich das nicht einfach so kalt. Und wenn du dann überall die Presse aufmachst und überall sind die fetten Schlagzeilen, da ist eine Bombe eingetroffen, da ist eine Bombe eingetroffen, alles super. Und das macht dich traurig, das macht was mit dir und vor allem, wenn du das selber erlebt hast. Ich hoffe, dass Iran so schnell wie möglich befreit wird, aber, und das bleibe ich, und das ist meine Meinung, okay? Es ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe auch nicht, aber dass Iran danach so endet wie Syrien, wie Libyen, wie Irak, die nach 20, 25 Jahren, entschuldige, wenn ich das so sage, ein Wrack sind und nur noch Bürgerkriege, die nie wieder auf die Beine gekommen sind. Aber wenn man sich dann die Schlagzeilen vor 20 Jahren durchliest bei Irak, Saddam Hussein, schrecklicher Mensch, gar keine Frage, der war weg und alles weg. Die haben die ganzen Rohstoffe, alles für sich jetzt ausgesourced, die Amerikaner. Und was ist jetzt mit den Irakern selber? Wie leben die dort? Es ist schlecht. Und das hoffe ich, dass das im Iran nicht passiert. Ich möchte da auch nicht zu negativ denken, aber eine Sache ist Fakt, so wie es jetzt die letzten 45 Jahre war, durfte es auch nicht weitergehen. Die brauchen eine Befreiung. Und das Letzte, was ich noch sage, ist, ich persönlich wünsche mir, dass dann die iranische Bevölkerung auch dann die Wahlen antritt. Nicht, dass wir aus dem Exil alle wieder zurückgehen und dort wieder mitmischen. Wir, jeder, der damals Iran verlassen hat, hat nichts über Iran zu entscheiden, weil wir haben alle ein wunderbares Leben geführt. Okay? Die Iraner selber sind durch die Hölle gegangen, wurden unterdrückt, haben eventuell Gefängnisstrafen bekommen, wurden geschlagen, haben Todesstrafen bekommen. Und die haben auch das Recht, die neue Regierung oder wer regieren soll auch immer zu wählen. Nicht wir im Exil. Und ich hoffe, dass das auch so durchgesetzt wird. Und mir ist egal, wer Iran regiert, mir ist egal, wen das ganze Öl und diese ganzen Ressourcen zugesprochen wird, mir ist das alles egal. Hauptsache ist, dass ich einfach mal mit meiner Familie telefonieren kann und dass die frei sind, dass sie einfach mit mir am Telefon über alles sprechen können und nicht immer aufpassen müssen, werde ich abgehört, werde ich nicht abgehört, gehe ich dahin, nein. Und das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Und ich glaube, dass die Weltpolitik gerade auch oder dass die Wirtschaft gerade, egal wo auf der Welt, darunter auch leiden wird. Weil wir haben 45 Jahre oder jetzt sagen wir mal nicht 45 Jahre, wir haben 35 Jahre. Hat keiner hingeschaut, was die Mullahs machen. Oder kaum einer hingeschaut. Die konnten machen, was sie wollten. Und jetzt seit 10 Jahren machen wir Druck. Und jetzt ist Khamenei tot. Ja, ich möchte nicht mich freuen, wenn ein Mensch getötet wird, weil dann stelle ich mich auf die gleiche Welle wie Khamenei, okay? Ich mag den Menschen gar nicht, wegen ihm sind wir abgehauen, okay? Aber ich würde nie, egal, auch wenn mein schlimmster Feind stirbt, würde ich das nicht feiern. Aber ich hoffe, dass jetzt endlich Frieden reinkommt und ich hoffe, dass die Iraner dann auch selbst über Iran regieren und herrschen. nicht, dass das in die westliche Welt kommt und dass dann von außen alles ausgenutzt wird. Weil dafür haben wir ein wunderbares Land. Wir haben im Norden vom Iran, da kannst du Skifahren. Es ist alles, wir haben alle Früchte der Welt. In der Mitte haben wir gute Industrie. Im Süden haben wir alle Ressourcen, die wir haben wollen. Und ich möchte auch nicht zu politisch werden, aber ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ein riesen Gerhard Schröder-Fan. Ich habe das einfach geliebt damals, als er auch nochmal 98 gewählt worden ist. Ich habe es gefeiert. Und wir brauchen jetzt einen Politiker, der auch gut ist, der auch im Business gut ist, der das gut mischen kann. Und ich glaube, wir sollten mal dem Iran anfangen, die islamische Republik wegzusetzen. Es ist vorbei, es ist aus. Und ich hoffe, dass jetzt so wenig wie möglich wenige Menschen sterben dafür jetzt nochmal weiterhin. Und dass wir endlich einen Politiker haben, der A, einen Geschäftssinn hat und B, der die Bevölkerung Freiheit gibt, weil wir haben auch eine extrem, extrem intelligente Bevölkerung. Egal, wo du auf der Welt bist, gehst in ein Krankenhaus rein, es ist mindestens ein persischer Chefarzt. Es ist ein persischer Star-Architekt. Egal wo du bist, selbst im Automobilindustrie ist überall im Vorstandsebene irgendwo ein Perser. Okay? Das heißt, wir haben so gute Ressourcen. Wir können das so gut machen. Wir müssen nur die Freiheit dafür bekommen. Und mein Opa, den ich ja über alles geliebt habe, auch durch die Mullahs, das letzte Mal 92 gesehen habe und der dann ja endlich auch dann 2000 wieder nach Deutschland kommen wollte, der dann verstorben ist leider. Er hat immer gesagt, hätten wir in unserem Land anstatt Öl Wassermelonen, hätte sich kein Mensch für uns interessiert. Und das ist ein Slogan, das ist 100% wahr.
Das heißt, du meinst, die interessieren sich nur, weil es da Öl gibt?
Ja, sicher. Also warum, also wenn ich höre, dass Donald Trump sagt, jetzt ist die Zeit, die Bevölkerung soll jetzt auf die Straße und soll die Regierung übernehmen. Hä, wie denn? Wie soll das gehen? Jetzt haben sie ja doppelt Angst. Jetzt haben sie A, Angst, dass sie erschossen werden durch das Regime und B, dass eine Bombe runterfällt. Hä, wie? Und das kann nur einer erzählen, der 12 Flugstunden weiter sitzt in seinem Büro. Und der noch nie Krieg in seinem Leben erlebt hat. Es ist das Schlimmste, was du erleben kannst, gerade jetzt für die Kinder. Noch schlimmer, die auf einmal so einen Bombenalarm bekommen und irgendwo in einen Keller müssen und bangen müssen um ihr Leben, dass die Bombe da nicht runterfällt. Okay? Und auch wenn die Angriffe sehr gezielt sind, aber trotzdem, es gibt ja Erschütterungen. Es ist ja nicht so, dass dann nur ein Haus kaputt geht und daneben passiert nichts. Und auch, dass die Leute jetzt alle Teheran verlassen. Wohin sollen die denn? Wohin sollen die denn? Aber ich glaube, dass die iranische Bevölkerung gerade an einem Punkt ist, wo die einfach nichts mehr zu verlieren haben. Und die Islamische Republik, es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Es ist auch gut, dass es vorbei ist. Und ich wünsche mir, dass es danach endlich besser wird für Iran. Endlich besser wird. Aber das mag ich zu bezweifeln.
Was sind das für Nachrichten, Hamid, die du bekommst aus deiner Heimat, von deiner Familie, von Freunden, die zurückgelassen worden sind?
Also ich habe bis gestern haben wir noch Nachrichten bekommen, dann jetzt ist wieder Internet komplett abgekappt, aber es kann auch wieder sein, dass morgen es wieder geht, man weiß es nicht, man versucht es immer wieder, dann gehen die WhatsApp nicht durch oder die anderen Nachrichten gehen nicht durch, kommt die Anrufe gehen nicht durch. Das, was ich bisher erlebt habe, also die Familie von meinem Vater ist halt sehr wohlhabend, die sind alle, also da sind viele jetzt wieder zurück in Amerika, weil die seit den 60ern schon in Amerika leben, nicht nach der Revolution erst, sondern vor der Revolution. Die Familie von meiner Mutter Seite aus ist eher untere Mittelschicht und die haben natürlich Angst, die wissen nicht wohin und du bist auch hier selber so ein bisschen, also die Hände sind gebunden von hier, du kannst ja nichts machen. In den Norden vom Iran schicken, da wird auch angegriffen. Irgendwie müssen wir jetzt da durch und wir müssen jetzt nur noch hoffen, dass sie es überleben. Und wir haben bisher so viel Menschenleben verloren durch die, es ist ja auch schon lange kein Aufruhr mehr oder es ist ja schon eine Revolution, was wir gerade erleben. Und die Nachrichten sind so und so und du merkst richtig, wer jetzt im Iran Geld hat, der hat kein Problem. Der kommt irgendwie raus aus der Nummer. Aber die kein Geld haben, denen geht's jetzt noch schlechter. Und die wissen jetzt gar nicht mehr, was passiert. Und deswegen verstehe ich das noch weniger und dass die Leute hier in Europa und Amerika und überall auf die Straße gehen und Musik laufen lassen und feiern, dass Bomben in unser Land fällt. Das verstehe ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Es ist auch genauso, es ist egal, ob es jetzt Iran ist. Wir haben ja jetzt zur Zeit fokussieren wir uns alle auf Iran. Vor 3 Jahren haben wir uns alle fokussiert auf die Ukraine. Es passiert so viel auf der ganzen Welt, egal wo Bomben fallen, es ist schlecht, es ist schlimm, es ist echt schlimm. Und das muss einfach schnell aufhören. Und wir gucken, dass wir unsere Familien irgendwie aus dem Iran rauskriegen. Und das war auch meine große Diskussion gestern mit einem Kumpel, wo ich meinte, wenn wir jetzt echt Pech haben und die Mullahs das auch überstehen, wenn wir echt Pech haben und das auch noch überstehen, boah, dann kommt eine Flüchtlingswelle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wo kommen die alle hin? Nach Europa. Die werden nicht nach Saudi-Arabien gehen. Die werden nicht in die Vereinigte Arabische Emirate gehen oder nicht nach China oder nach Russland gehen. Die kommen alle hierher. Und wer hat wieder das große Problem? Deutschland. Das heißt, gerade was passiert im Iran, betrifft uns alle auf der Welt. Und dafür... Das ist schwierig, ist schwierig. Nur durch Khamenei's Tod ist das noch nicht erledigt.
Aber dann nimm uns bitte mal mit in die Welt, weil du ja zu Recht sagst, für uns ist das so einfach. Wir posten dann bei LinkedIn, wir geben Kommentare ab und wir beurteilen das aus tausenden Kilometer Entfernung. Und die meisten, vermutlich fast alle aus der Tomorrow Community, haben niemals Krieg erlebt. Du hast Krieg,
Gott sei Dank.
Du hast Krieg erlebt. Sag uns bitte mal, wie ist es, wenn man mit Krieg aufwächst? Wie ist dein Leben in Teheran gewesen? Was sind die Erinnerungen, die du im Kopf und vermutlich auch im Herzen hast?
Also meine Erinnerung an Krieg ist halt einfach, es hat so viel, wenn ich jetzt so zurück, wenn du mir jetzt so eine Frage stellst und ich mir das so visuell wieder vorstelle, gibt's so verschiedene Punkte. Wir fangen erstmal an. Ich war in der ersten Klasse im Iran. Und wenn du jetzt in der ersten Klasse bist und da ist einer krank, dann kommt er in 2 Tagen wieder. Da kam er in 2 Tagen nicht wieder, weil er tot war. Und damit musst du erstmal zurechtkommen. Dann fing natürlich Propaganda an. Wir mussten in der ersten Klasse im Kunstunterricht keine Blume malen oder irgendwas versuchen hinzukritzeln. Nein, wir mussten Fronten malen. Und wir mussten die Fronten so malen, dass die irakischen Soldaten gefallen sind und die iranische Flagge hochgehoben wird. Wir mussten jeden Morgen zu Ayatollah Khomeini beten und so weiter und so weiter. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache war die Knappheit. Es war nicht normal, einfach in einen Supermarkt reinzugehen und Bananen zu kaufen. Die erste Banane, die ich gegessen habe, die war tiefgefroren. Und das hat scheußlich geschmeckt. Ich wollte nie wieder in meinem Leben eine Banane essen. Und dann habe ich dann 87 in Deutschland zum ersten Mal wieder eine Banane gegessen. Und ich hab die Welt nicht verstanden. Wir hatten keine Medikamente. Die Leute, die nicht an der Front waren, die sind an ganz, ganz einfachen grippalen Effekten gestorben, weil es keine Medikamente gab. Es gab keine Ärzte mehr, weil die alle an den Fronten waren und so weiter. Aber jetzt ist ja, was ich an Krieg damals erlebt habe, ist was anderes, was die jetzt erleben. Man sieht ja, die sitzen in Washington oder die sitzen irgendwo anders und drücken auf den Knopf und da geht eine Bombe hoch und eine Drohne hoch und es fällt genau, punktgenau da, wo die es hinhaben wollen. Und damals war ja Mann gegen Mann. Okay, und dann hat ja auch noch Saddam Hussein angefangen, seine chemischen Waffen einzusetzen. Und dann bist du als Kind, bist du unterwegs und guckst dir nicht jetzt so wie hier die Kinder, Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg als Mädchen an. Nein, du guckst auf einmal im Fernsehen, wie Menschen an chemische Waffen gestorben sind. Und das sieht brutal aus. Und das kriegst du nie wieder raus. Du kriegst auch nie wieder raus diese Erschütterungen. Das heißt, wir sitzen jetzt, ich kann jetzt von Hamburg reden, weil ich mich in Stuttgart nicht auskenne, aber ich wohne in Winterhude und es fällt in Wilhelmsburg eine fette Bombe und du spürst diese Erschütterung. Okay? Und deine Scheiben fangen an zu wackeln und das ist es zittert alles und du hast Angst. Und dieses Wort Angst zu definieren, wenn ich jetzt in Deutschland bin und ich höre, man muss Angst, wenn ein Mensch zu dir sagt, ich habe Angst, musst du das, egal in welcher Situation es ist, musst du es respektieren. Sei es vor einem Achterbahnfahrt, wo er sagt, boah, ich habe Angst. Oder vor einer Klausur, ich habe Angst. Aber echt Angst hast du, wenn du echt denkst, ey, es kann sein, dass ich gleich weg bin. Es ist dunkel, ich weiß nicht, was los ist. Und jetzt kann jeden Augenblick alles auf meinen Kopf fallen und ich bin tot. Und das ist eine ganz andere Angst. Und das ist wahrhaftig Angst, würde ich sagen. Okay? Und das habe ich als 5-6-jähriges Kind erlebt. Und das ist krass. Das ist Wahnsinn. Und jetzt gehen ja auch Bilder rum und die Nachrichten gehen rum. Du weißt ja gar nicht mehr, wen du was glauben sollst. Kommt was von der iranischen Seite, ist es KI. Kommt was von der europäischen Seite, das sind sie auf der Seite von Amerika und Israel. Du weißt ja gar nicht, wen du was glauben sollst. Geht ja gar nicht. Und das macht die ganze Geschichte noch verrückter. Am besten ist, du machst gar nicht mehr die Presse auf, weil was willst du? Es ist sehr, sehr komplex.
Ich habe eine Geschichte gehört dazu. Du hast beschrieben, dass das im Alter war 5, 6, 7 Jahre. Faktencheck. Stimmt es, dass mit im Alter von 7 Jahren, 8 Jahren, 9 Jahren Kinder zum Teil vom Spielplatz weggefangen werden und werden rekrutiert für die Armee?
Das war 1986, 85 war das so, weil es war ja die 79 war ja die Revolution und unmittelbar danach hat ja Saddam Hussein angegriffen und das war natürlich, jeder weiß ja, auch wenn ich hoffe, dass das jetzt ja auch im Iran so passiert, dass endlich ein Regierungswechsel da ist, dass da endlich alles wieder neu passiert. Und dann musst du dich ja erstmal neu finden und auf einmal wirst du angegriffen. Und Iran hat ja damals nicht nur gegen Irak gekämpft. Irak hatte ja die ganzen europäischen Länder damals auch noch hinter sich. Der Saddam Hussein wurde ja von allen beliefert damals. Und irgendwann gab es keine Soldaten mehr. Und dann haben sie angefangen, auf den Spielplätzen Kinder einzusammeln. Da haben sie einen Koran auf den Kopf gekriegt und dann sind sie zur Front gefahren. Und die Kinder wurden dann für diverse Sachen ausgenutzt, über Minen zu laufen, um zu gucken, ob da Minen sind, damit sie die Soldaten schützen erstmal. Oder halt sich unter Tanks hinzuschmeißen und sich hochsprengen zu lassen. All sowas ist dann passiert und das war dann für meine Eltern so ein Effekt, wo die gesagt haben, jetzt müssen wir weg. Jetzt ist Zeit, jetzt ist vorbei. Ich weiß nicht, wie meine Eltern sich entschieden hätten, wenn wir gewusst hätten, dass 2 Jahre später kein Krieg mehr ist. Das war ja so. Aber das sind Schicksalsschläge. Das ist einfach. Das ist Schicksal, das weißt du nicht. Aber damals war es so. Ich glaube, heute ist es, ich weiß es nicht. Ich war das letzte Mal 2004 im Iran. Okay? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute auch noch so ist. Heute kämpft ja auch die Mullahs kämpfen jetzt auch ganz anders. Die haben sich ja auch über die Jahre aufgebaut und Es ist schwierig. Es tut mir auf beiden Seiten leid. Es tut mir leid, wenn in Israel gerade Bomben fallen und dort Menschen sterben. Es tut mir im Iran das alles leid. Und das Ganze, warum? Weil einfach die westliche Welt, die jetzt auf einmal die Mullahs nicht mehr haben möchte, über 30 Jahre weggeschaut hat. Und dass das jetzt natürlich nicht heute auf morgen geht, ist klar. Und aber jetzt hat ja unser Donald Trump gesagt, es wird ein 4-Wochen-Krieg und mal gucken. Letztes Jahr waren es ja 12 Tage.
Du warst 7 Jahre, als ihr geflüchtet seid. Ist es richtig, dass du erst unmittelbar vorher erfahren hast, wo es hingeht, dass das nicht nur eine Reise ist, die du jetzt machst, sondern dass das ein für immer ist, dass du das Land verlässt?
Also, ich wusste, wer meine Eltern sind. Das wusste ich natürlich, aber ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Und eines Tages hieß es, hat mein Baba, also mein Opa damals zu mir gesagt, wir fahren mal zum Busbahnhof nach Teheran. Und das natürlich als ein kleines Kind im Krieg ist das schon ein Highlight, dass du die Busse anschauen kannst. Das ist schon ein Riesenhighlight. Da habe ich mich gefreut und umgezogen und so weiter. Und kurz vorm Busbahnhof sagt mein Opa zu mir, Hamid, wir müssen uns gleich verabschieden, du kommst in ein besseres Welt. Das checkst du erstmal gar nicht. Und dann kommst du da an und dann siehst du deinen Bruder. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich. Und dann sitzt da deine Mutter. Und da sitzt auch noch andere Familie, also meine Oma, meine Tanten und so weiter. Und alle waren am Wein. Wegen der Verabschiedung. Da checkst du es immer noch nicht, guckst dir die Busse an und so weiter. Und auf einmal sitzt du in dem Bus. Und dann geht's los. Und dann geht eine Flucht los. Und ich glaube, ich habe die ersten 6, 7 Stunden in diesem Bus, ich habe mich nur übergeben, ich habe einfach die Welt nicht verstanden. Ich wurde quasi von meinen Eltern getrennt. Es war das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Das Schlimmste. Nichts gegen meine Mutter oder Sonstiges, aber ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Und dann war es auf einmal vorbei. Und dann sitzt du in diesem Bus. Und wenn ich das jetzt zurück betrachte, ich hatte Angst, in die Schule zu gehen in Iran. Ich bin nie in den Kindergarten gegangen, weil ich am ersten Tag Kindergarten alles im Iran komplett, ich hab mir in die Hose gemacht, weil ich so Angst hatte. Da wurde ich von meinem Opa wieder abgeholt. Und dann nach 6, 7 Stunden hat auf einmal in mir so einen Klick gemacht. Und dann hieß es, nein, du musst jetzt überleben. Und dann fährst du ja mit dem Bus erstmal los, dann kommst du in die erste Station. Dann sind da, weiß ich nicht, wie viele Nationen. Du hast Iran noch nicht verlassen. Du weißt dann merkst du dann, okay, es ist jetzt echt Panik. Dann wirst du auf einmal angehalten von Soldaten, die wir jetzt ja alle sehen. Und die sind nicht freundlich. Die kommen dann mit Maschinengewehre in diese Busse rein und gucken sich die Pässe an und gehen mit dir um wie ein Stück Dreck. Und dann sitzt du als 6-7-Jähriger dort und guckst die an und das sind die Bilder, die du dir dann speicherst, die du nie wieder wegbekommst. Und dann geht's auf einmal wieder weiter und dann erlebst du so eine Erleichterung bei deiner Mutter. Okay? Wir haben es wieder geschafft. Es geht zur nächsten Station und dann waren wir auf einmal in Istanbul. Und dann wollten wir erst nach Amerika. Amerika hat uns nicht angenommen. Dann wollten wir nach Australien. Australien hatte mein Vater nicht mehr genug Startkapital, um damals dahin zu fahren. Dann hieß es, okay, was machen wir jetzt? Mein Opa konnte uns kein Geld schicken, weil er beobachtet wurde von der Regierung, wo gehen die Gelder hin. Bis heute ist es so, dass Türkei an Iran ausliefert, dann wäre mein Vater tot. Mein Vater hatte von den Mullahs eine Todesstrafe. Und dann werde ich nie vergessen, da sitze ich neben meinem Vater und dann kam ein Schleuser und meinte, hier, wir müssen Passbilder machen, die schicke ich dir auch gleich, dann kannst du es mal einblenden, da sieht man in unser Gesicht, wie traurig wir wirken. Schwarz-Weiß-Bilder gemacht, Pässe gefälscht und dann hieß es nur noch, ihr müsst nach Deutschland. Meine Mutter guckt, mein Vater, es war wie so ein Film. Wie Deutschland? Ja, ihr müsst nach Deutschland, die nehmen euch auf, 100%. Da gibt's gar nichts, da gibt's gar kein Risiko. Und ja, und dann so sind wir dann Istanbul am Flughafen gewesen mit gefälschten Pässen beim Passkontrolle. Und ich bin sehr oft in Istanbul, weil ich diese Stadt liebe. Und immer, wenn ich an diese Passkontrollen stehe, inzwischen ist da ein neuer Flughafen, aber immer, wenn ich da stehe, kommt mir immer wieder diese Szene, wie ich ja mit meinem Bruder gespielt habe. Aber was für eine Angst mein Vater da haben musste. Es ging um Leben und Tod. Hätten die gecheckt, dass sein Pass gefälscht ist, hätten sie ihn direkt ausgeliefert. Da wäre der tot. Aber trotzdem so mutig zu sein, um an einem Punkt zu kommen, wo du sagst, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Und wenn sie mich jetzt erwischen, bin ich tot. Wenn sie mich nicht erwischen, kann ich meinen Kindern ein besseres Leben anbieten. Und das rechne ich meinem Vater, meine Mutter extrem hoch an. Extrem hoch an, dass sie das gemacht haben, weil es ist unfassbar mutig. Und ich weiß nicht, was mit uns passiert wäre, wenn wir in den Iran geblieben wären. Würden wir überhaupt noch leben? Würde ich im Autohandel sein? Manchmal mache ich mir die Gedanken, was wäre, wenn ich doch im Iran wäre? Und ich wäre 100% auch ein Kaufmann gewesen, auf jeden Fall, definitiv. Aber wer weiß, ob wir bis 88 überlebt hätten. Und danach waren ja auch noch Anschläge und so weiter, die hier gar nicht veröffentlicht wurden. Und aber es sind so Wege, die du dir dann so überlegst, was wäre dann? Aber dann kam auf einmal Deutschland und dann saßen wir in Deutschland. Dann saßen wir erstmal in Berlin in einem Heim, in einem Asylantenheim. Und das war damals auch nicht so, dass du in irgendwelchen Container sitzt. Das war so ein ganz altes Krankenhaus. Da saßen wir dort, haben ein Zimmer geteilt mit einer russischen Familie, werde ich nie vergessen. Und dann wurden wir zugeteilt nach Schloss Holte Stubenbrock. Und zwar genau Stubenbrock-Senne. Und ich habe, um auch wieder auf die jetzige Situation zu kommen, es war eigentlich alles safe, es war eigentlich alles unter Dach und Fach. Ich wollte mein zweites Buch schreiben und zwar wollte ich mit einem VW-Käfer von Schloss Holte-Stubenbrock losfahren nach Teheran zu meinem Ursprung und darüber wollte ich ein Buch schreiben. Es war alles safe, wir wollten im April los, geht aber nicht durch die jetzige Lage, dank der Mullahs. Ne? Und das bereue ich auch sehr. Und ich war das letzte Mal 2004 im Iran und ich vermisse mein Land extrem. Und ich wollte immer wieder hin. Ich wollte immer wieder hin, aber da kam immer wieder was. Und da war Gefahr, dass ich da festgehalten werde. Da war Gefahr, dass ich da nicht mehr rauskomme, obwohl ich hier schon einen Ausgangsstempel bekommen hätte. Aber wenn du hier in den Medien bist und als Deutsch-Iraner dann zurückgehst, könntest du ja auch eventuell einfach festgenommen werden wegen Spionage. Du weißt es ja einfach nicht. Und das, dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Meine Kinder werfen mir bis heute vor, dass wir nicht Iran besuchen. Die wollen endlich mal zurück. Die wollen mal endlich sehen, was ist denn da überhaupt? Okay. Und aber ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren endlich können.
Also ich danke dir total für diese wirklich tiefen Einblicke, weil es ist so eine andere Welt, wenn man deine Karriere sieht, dich verfolgt, wie erfolgreich du bist. Du bist einfach ein Star in dieser ganzen Autobranche. Du fliegst um die Welt, du besorgst die teuersten, schönsten, seltensten Autos der Welt für reiche Menschen. Und dann hast du aber etwas, was du mit dir rumträgst, dass du eben nicht mehr in die Heimat kannst, weil du als der du heute bist, die ganze Welt, ganz Social Media, nimmt dich so wahr und dann kannst du aber nicht zurück und du kannst auch deinen Kindern nicht deine Heimat zeigen, weil du immer noch Angst hast, dass das der Platz ist, wo du festgesetzt wirst, wo du vielleicht verhaftet wirst, wo du nicht mehr raus kannst. Was ist das für ein Gefühl? Wie trägt man sowas mit sich rum? Wie erklärt man Kindern, dass sie nicht in die Heimat können?
Das kannst du gar nicht erklären. Es gibt gewisse Sachen im Leben, die kannst du nicht erklären. Die kannst du versuchen zu erklären, aber das würden die nie verstehen. Weil wir hier ganz anders groß werden. Wir haben ein Riesenprivileg hier, dass wir einfach Freiheit haben. Und dass wir auf die Straße gehen können und sagen können, wir finden die AfD gut. Okay, wenn du die AfD gut findest, jeder denkt sich so sein Teil, du findest die AfD gut, dann ist es so. Dann wähl die AfD. Du bist ein freier Mensch. Oder wenn einer sich irgendein Politiker anschließt und so weiter. Nicht nur Politik. Einer kann halbnackt hier rumlaufen, dann läuft er halt so rum, weil er Bock drauf hat. Der kann barfuß rumlaufen, der kann machen. Es ist eine Bereicherung im Leben, die wir hier in Deutschland gar nicht mehr zu schätzen wissen. Okay? Glück und Bereicherung fängt ja schon an. Du gehst in einem Restaurant und schickst den Kellner dreimal zurück, weil du dich immer noch nicht entschieden hast, was du zu essen bestellst. Und dann kommt der Kellner und dann sagst du, ich würde doch lieber das nehmen, aber könnten Sie das und das und das dazu machen? Ja, klar können wir das. Oder ich kann einkaufen gehen zu einem Discount-Supermarkt, kriegt die gleiche Paprika, vielleicht nicht so schön eingepackt, aber die schmeckt genauso. Oder ich gehe halt auf den Markt und zahle 3 Euro pro Kilo mehr. Ich kann mir das aussuchen hier. Ich bin ein freier Mensch. Das bist du im Iran nicht. Okay? Und du musst auch dir das so vorstellen, dass du dann, wenn, es hört sich immer so dramatisch an, wenn du hier in Deutschland sagst, es geht um Leben oder Tod. Ja, wenn ich im Iran auf die Straße gehe und meine freie Meinung zu Khamenei sage, bin ich tot. Da bin ich nicht verhaftet, ich bin tot. Die bringen mich um. Okay? Und das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig, meine Kinder das hier zu sagen, erzählen, die hier groß werden. Aber ich habe so verständnisvolle Kinder, die sich auch so mit Iran beschäftigt haben. Das sind ja sozusagen Halb-Iraner. Meine Ex-Frau, die Mutter meiner Kinder, ist Deutsche. Aber trotzdem beschäftigen sie sich sehr mit dem Iran und auch mit unserer Esskultur und so weiter, mit unser Neujahr. Jetzt ist ja auch gerade Fastenzeit und ich faste ja auch. Und es ist alles so... Die beschäftigen sich damit, aber trotzdem würden sie natürlich gerne sich Iran anschauen. Ich hatte mal zwischendurch die Idee, ob wir nicht direkt nach Teheran fliegen, sondern ob wir nach Esfahan fliegen oder sonstiges direkt und uns erstmal Esfahan anschauen, bevor überhaupt die ganze Familie merkt, dass wir im Iran sind, dass so viel, ne, dann Besuch hier, Besuch da. Aber ich hatte immer wieder Angst, mit meinen Kindern dahin zu reisen. Ich war 2004 dort, ich war mit meiner Ex-Frau dort, damals waren meine Kinder 1,5 und 6 Monate alt. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Das muss man denen lassen. Es ist, die iranische Bevölkerung ist eine der gastfreundlichsten Bevölkerung, die ich kenne. Und ich reise sehr viel in mein Leben. Und es gibt nie ein Nein. Es gibt nie ein Nein. Wenn du um 23 Uhr kommst und Hunger hast, wird dir ein Drei-Gänge-Menü hingelegt. Das ist einfach so. Sonst kann er nicht schlafen. Sonst schämt er sich. Okay, sonst verliert er seinen Ruf. Und das ist alles so friedlich unter den Leuten, wenn wir diese Politik nicht hätten. Aber trotzdem, es fällt mir sehr schwer, meine Kinder das zu erklären. Deswegen beschäftigen sie sich damit. Letztens hat meine jüngste Tochter zu mir gesagt, ich möchte jetzt endlich Farsi lernen, unsere Sprache lernen. Die können es ja nicht. Ich habe immer mit denen Deutsch gesprochen. Und das sind so Themen, die mir sehr, sehr wehtun, weil ich weiß, dass wenn die einmal Iran erleben dürfen und können, in Frieden, dann werden sie Iran lieben. Da bin ich mir sicher. Weil die lieben ja jetzt schon Iran, obwohl sie noch nie da waren. Dann rufen die mich teilweise an und sagen zu mir, Papa, morgen ist das und das als Feiertag, was ich selber nicht weiß. Dann haben sie es gesehen, das ist halt Instagram. Das zeigt dir alles, ne? Und oder wir machen manchmal so Kochabende, wo wir alle zusammen persisch kochen. Das sind die Qualitäten, da merke ich sofort, die spüren diese, die sind da, die spüren diese Kultur. Das macht mich unfassbar stolz. Das zeichnet auch die Mutter meiner Kinder aus, dass sie das mitmacht, weil die sich einfach auch mit meiner Kultur beschäftigt hat. Weil die einfach gesehen hat, okay, jetzt inzwischen ja Ex-Mann, aber ich bin Perser und das ist halt, ich habe meine Prägejahre im Iran gehabt. Und auch wenn ich Deutschland viel zu verdanken habe, ich werde nie mich als Deutscher bezeichnen. Ich selber, ich bin immer ein Iraner. Ich bleibe immer ein Perser, auch wenn ich einen deutschen Pass habe, egal was. Ich, Hamid Mossadegh, bin ein Perser. Und dabei bleibe ich. Aber ich bin Deutschland extrem dankbar, dass sie mir das angeboten haben und dass ich mich hier so entfalten darf. Aber ich würde niemals Iran im Rücken fallen für ein anderes Land. Das würde ich nicht machen.
Wäre es für dich denkbar, so Best-Case-Szenario, dass das wirklich Frieden gibt, langen, gesicherten Frieden, dass du zurückgehst?
Gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mal mit meinem Bruder eine ganz, ganz große Diskussion gehabt über Heimat. Und es gibt ja dieses böse Begriff heimatlos. Als ich 2004 im Iran war und irgendwas kaufen wollte, hat mich mein Cousin komplett zur Seite geschoben, obwohl ich ja die Sprache kann, Farsi, hat mich komplett zur Seite geschoben, meinte, nein, ich verhandle mit denen, weil die hören sofort raus, dass du hier nicht groß geworden bist. Dann hat er verhandelt und dann hat er locker 30% mehr verhandelt als ich. Und ich würde mich nicht jetzt weit aus dem Fenster lehnen, ich kann gut verhandeln. Okay, also für die europäischen Verhältnisse. So. Und da habe ich so gespürt, boah, ist das noch deine Heimat? Und 2004, nach 86 zum ersten Mal wieder im Iran gewesen. Und dann bist du hier in Deutschland und hast immer diesen Begriff Migrant. Ich werde immer für den Deutschen ein Migrant bleiben. Ich werde nie der Deutsche sein für den Deutschen. Ich habe immer Migrationshintergründe. Und solange wir das noch in Deutschland haben, kann ich auch Deutschland noch nicht so richtig als meine Heimat bezeichnen. Aber ob ich zurückziehen würde in den Iran, jetzt zur Zeit kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wer weiß, wie sich Iran entwickelt. Mein großes Problem ist, ich bin im Iran ein Analphabet. Ich kann weder lesen oder schreiben. Das ist das große Problem, was ich habe im Iran. Obwohl ich sehr, sehr gute Geschäfte hätte machen können im Iran. Ich hätte sehr viele Autos in den Iran verkaufen dürfen. Und selbst da habe ich es nicht gemacht, weil ich da diverse Regierungsleute hätte schmieren müssen, um ein Ferrari in Teheran zu platzieren, wo ich 100%, 40% mehr Marge hätte als hier in Europa. Ich habe es nicht gemacht, um diese Leute aus dem Regime nicht zu bereichern. Und aber in den Iran wieder zurückzuziehen, du bist der Erste, der das fragt, seitdem ich hier lebe, und es schockiert mich so sehr, und ich schweife jetzt auch immer von deiner Frage weg, wie du merkst, weil ich dir das gar nicht beantworten kann, weil es gibt so gewisse Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Es ist so weit weg für mich. Und aber einerseits macht mich das so glücklich, diese Frage zu hören, weil es könnte ja wieder eine Option sein, dass ich in mein Land lebe, dass ich meine Sprache die ganze Zeit höre. Vielleicht hört sich das banal an, dass ich in einem Restaurant reingehe und mir über nichts Gedanken machen muss. Ich kann einfach alles essen. Es ist meine Kultur. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich nehme mal ein Banal, wenn ich jetzt mit einem iranischen Kumpel oder wenn ich mit meinem Vater essen gehe, dann ist immer der Ältere darf zuerst rein. Okay? Und wenn das ist so bei mir automatisch drin. Wenn wir beide jetzt zusammen essen gehen würden, würde ich die Tür aufmachen, würde sagen, so Tom, nach dir. Und dann würde ich sagen, nein, nach dir. Und dann würde das so 20, weißt du, es sind so Kleinigkeiten, die dann völlig normal sind. Und wenn du mir die Frage stellst, da kommt wieder meine Kindheit hoch, wo ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Heimat gespürt habe, wo ich einfach nach Hause gekommen bin oder wo ich einfach mit meinen Cousins und so weiter gespielt habe und mir nie Gedanken gemacht habe, ist das jetzt richtig oder ist das nicht richtig? Es war ja mein Land. Es ist mein Heimat, mein Ursprung. Und das Wichtigste für meine Eltern war damals, was ich denen hoch anrechne, war damals, als wir uns entschieden haben oder als für uns entschieden wurde, nach Deutschland zu kommen. Die erste Sache, das Wichtigste, was du jetzt machen musst, ist integrieren. Integrieren, integrieren, integrieren. Sprache lernen, Kultur lernen. Ich sag's auch so offen, wie es ist. Ich will es nie wieder machen. Wir haben sogar am Anfang Schweinefleisch gegessen. Haben wir gemacht. Um mal zu gucken, was überhaupt ist. Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke keinen Schluck Alkohol. Hat auch was mit meiner Religion zu tun. Was auch bemängelt wird oder was auch, wo ich auch so die absurdesten Nachrichten gekriegt habe, als Ramadan angefangen hat und ich gesagt habe, ich einfach gepostet habe, ich wünsche euch einen gesegneten Ramadan. Da kam von den Deutsch-Iraner, die hier auf die Straße gehen, kamen auch böse Nachrichten, dass ich Mullah-Anhänger bin, weil ich faste, weil ich meiner Religion nachgehe. Was hat meine Religion mit den Mullahs zu tun? Okay. Aber mein Vater trinkt Alkohol, mein Bruder trinkt auch Alkohol, gar keine Frage, aber sollen die doch machen. Meine Töchter trinken auch Alkohol. Wenn ich mit meiner ältesten Tochter essen gehe, bestellt sie sich einen Weißwein. Soll sie doch machen, wenn sie damit glücklich ist. Ist doch gar kein Thema. Ist mir egal. Meine Freundin trinkt Alkohol. Aber trotzdem war für meine Eltern sehr, sehr wichtig, uns zu integrieren, die Sprache zu lernen, sofort sich anzupassen. Mein Vater hat sich sofort einen Job gesucht. Wir haben uns mit Deutschland beschäftigt. Und das fehlt mir gerade bei vielen Migranten. Und ich hoffe, dass das besser wird, dass das auch politisch, dass man da auch eine bessere Grundlage bekommt als Migrant. Und ich glaube, dieses Wort Migrant wird es noch meine Generation geben. Danach, die Generation wird gar nicht mehr darüber reden. Und für mich ist das immer so ein Schlüsselbild, wenn ich mir die Fußball-Weltmeisterschaftsbilder anschaue, wenn ich mir WM90 anschaue, wie da ein Mannschaftsbild aussieht, da siehst du die typisch deutschen Typen, Jürgen Klinsmann, blond, blaue Augen, Rudi Völler, Lothar Matthäus. Ich glaube, der Einzige, der einen Schnurrbart hatte, der dunkle Haare hatte, war Uwe Bein. Glaube ich, ne? Und wenn du dann die WM 2014 anschaust, da steht ein Mesut Özil, ein Sami Khedira, ein Jerome Boateng, auf einmal ein Dunkelhäutiger in deutschem Team und die halten die WM, diesen WM-Pokal hoch. Wir bewegen uns dahin, aber ich glaube, wir brauchen noch eine Generation, um diesen Wort Migrant, Migrationshintergrund fallen zu lassen, weil jeder hat das Recht, überall zu leben.
Stichwort nächste Generation. Ich würde noch eine letzte Frage zu dem Thema Iran und deine Herkunft stellen. Weil du auch zu Recht sagst, wir beurteilen das hier aus tausenden Kilometern Entfernung und du hast es ja nun erlebt, du hast es von beiden Seiten erlebt und ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass deine Eltern, deine Familie dich gerettet haben, weil sie Sorge hatten, dass du vom Spielplatz irgendwann geschnappt wirst und dich irgendjemand an die Front schickt und du das nicht überlebst. Jetzt hast du erwähnt, du hast selbst Kinder. Ich frage mich die ganze Zeit, wie geht man mit Kindern in Hamburg-Winterhude auf dem Spielplatz, wenn man selbst seine Kindheitserinnerung hat und weiß, wenn ich auf den Spielplatz gegangen bin, damals in Teheran, war ich nicht sicher, ob ich plötzlich geschnappt werde. Wie gibt man so dieses Gefühl weiter und auch dieses Gefühl, dass Sicherheit nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist, nicht so selbstverständlich ist wie in Hamburg-Winterhude?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, soweit es geht, versucht oder nicht versucht, sondern bin bewusst damit umgegangen, meine Probleme mit mir selber zu bearbeiten. Weil meine Erlebnisse mit mir selbst zu bearbeiten oder beziehungsweise mit einer professionelle Hilfe aufzuarbeiten, was bis heute nicht, ich bin regelmäßig in Therapie, versuche das, aber es ist sehr, sehr schwer, aus diese Prägezeit, dieser Vertrauensmissbruch und diese psychologische Vergewaltigung, die du im Krieg erlebst, das abzustellen. Natürlich, du bist nicht ein Helikoptervater, aber du passt schon auf. Aber ich habe nie meinen Kindern auf den Spielplatz geschickt und denen gesagt, oh, das war damals bei mir so und so und so. Das sollen die erstens würden sie es nicht verstehen. Zweitens möchte ich sie damit gar nicht belasten, weil wenn ich mir jetzt überlege, was ich als Kind gesehen habe, was in unser Umfeld passiert ist, wie auf einmal unser Nachbar von den Soldaten abgeholt worden ist und nicht mehr zurückgekommen ist oder wie mein Vater auch einmal festgenommen worden ist, wie ich habe meinen Vater in Handschellen erlebt, ich habe es gesehen und dann drei Armeeleute mit Maschinengewehr, die ihn weggeführt haben, kommt er wieder, kommt er nicht wieder. Das sind so Sachen, die du im Kopf hast, die möchtest du gar nicht weitererzählen an deine Kinder, weil es ist das Schlimmste für die Kinder, wenn die ihre Eltern machtlos sehen. Weil du bist ja sozusagen der Vater oder die Mutter. Du bist die Stütze in deren Leben. Egal was ist, die müssen immer das Gefühl haben, dass du die stärkste Person bist und dass du die auffangen kannst. Auffangen, nicht sich davor zu stellen und die zu schützen. Die sollen schon ihr Weg machen, aber die müssen wissen, die fallen immer weich. Die können immer zu dir kommen, immer. Aber wenn du dann deine Eltern so siehst über einem Regime, die sehr, 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 sehr überwältigend ist und die alles mit dir machen kann, was sie wollen, und dann deinen Vater so machtlos siehst, das macht dir als Kind noch mehr Angst. Das nimmt dir die Sicherheit weg. Das reißt dir den Boden weg. Dann weißt du gar nicht, oh mein Gott, wenn es meinem Vater so geht, wie geht's mir dann? Und deswegen habe ich meinen Kindern nie so von den Geschichten erzählt, weil ich einfach möchte, dass die frei groß werden und dass sie nicht sich die Gedanken machen, oh, Papa hat das damals auf dem Spielplatz erlebt, gehe ich gehemmt rein oder nicht? Und unsere Kinder hier in Europa, die wachsen in ein Paradies auf. Das ist einfach so. Obwohl wir Armutsgrenze hier in Deutschland auch haben und die Wirtschaft immer schlimmer wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sagt, dass Kinder in Armut in Deutschland leben. Das ist schon krass, das ist schon Wahnsinn. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Das tut mir sehr leid, wenn Kinder das so erleben müssen. Aber nichtsdestotrotz ist das größte Gut, was wir haben. Ich glaube, die deutsche Regierung ist so aufgestellt, dass zumindest keiner mit Hunger schlafen muss. Okay? Und dann gibt's natürlich Kinder, die können sich dann nicht das vierte Matchbox-Auto kaufen, weil es gerade nicht geht. Klar, kann ich verstehen. Ich bewundere auch die Familien, wenn ich abends mit meinen Kindern ins Kino gehe und sehe, okay, wir sind zu viert im Kino und dann noch ein Popcorn, dann noch ein Cola und so weiter, bis bei 100, 120 Euro gefühlt. Und dann kommt dann noch vierköpfige Familie. Wie machen die das teilweise? Uns geht's gut, Gott sei Dank. Wie machen die das? Oder wenn du ein Fußballstadion siehst, wenn du zwei Söhne hast, die Fußballfans sind, gehst mit denen ins Stadion. Das ist eine Frechheit, was die Bundesligisten für Tickets verlangen. Und dann will er noch ein Trikot. Dann will er noch ein Pommes essen vor Ort. Und keine Ahnung, das ist, wie geht das überhaupt manchmal, frage ich mich. Aber wichtig ist, ich weiß, dass das zum Leben dazugehört. Ich weiß, dass das auch schwierig ist, sein Kind Nein zu sagen. Weiß ich. Ich spüre da mit allen Elternteilen mit. Aber ich kann nur sagen, Kindesabend hin und her, solange ihr keinen Hunger habt und abends euer Kind was gegessen hat und nicht hungernd schlafen geht, ist das schon ein Riesenprivileg, was wir hier in Deutschland haben. Und das müssen wir zu schätzen wissen. Wer weiß, wie lange das hier noch gut geht? Wissen wir ja nicht. Also ich weiß nicht, wie lange wir noch so diesem Standard halten können. Und wenn ich dann irgendwo hingehe und dann gesagt wird, oh mein Gott, und was macht der und was macht der, da sage ich, ey, entweder reist du nicht viel in dein Leben, okay, oder wenn du reist, dann fährst du vielleicht nach Thailand oder nach Südafrika. Ich war jetzt in Südafrika und war natürlich, ich sag mal, dieses Halligalli-Leben, Sea Point, da sitzen die ganzen Münchner, Hamburger und trinken dafür 80 Cent ihr Espresso, bestellen sich ein Viergänge-Menü und zahlen da 50 Euro und tun da auf King Currywurst und gehen abends in diese Villa-Party, abends in diese Villa-Party und sind die Besten der Welt. Und dann habe ich mir mal so ein Township angeschaut. Und da ist ein Kinderheim mit 38 Kindern in eine Blechbüchse und haben ein Dixie-Toilette, die ein irgendein reicher Mann gestellt hat. Da konntest du vor... Das ging gar nicht. Und dann bist du wieder, das war so ein halber Tag, da bist du rausgekommen, bist natürlich wieder zu Sea Point gefahren, warst genauso wie die anderen, aber ich weiß, dass ich nie wieder dahin reisen werde, weil ich das absurd finde. Und weil ich finde, das allerletzte Schublade ist. Das ist respektlos gegenüber den Einheimischen, was wir dort machen. Finde ich persönlich, für mich, ich spreche jetzt immer nur für mich, ich muss es nicht nochmal erleben. Ich habe auch die geilste Reise in meinem Leben gehabt, wo ich alleine mit einem Rucksack durch Vietnam gereist bin und bei Einheimischen übernachtet habe für 1,70 Euro die Nacht, mit denen gegessen habe, aufgestanden bin. Da ging es nicht um Autos, da ging es nicht um, wo steht der Bitcoin, wo steht Aktien hier, was steht da, nein, es ging nur, was essen wir gleich zusammen.
Hamid, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank für diese tolle Analyse, dass du uns diesen klaren Blick gibst auf den Iran, auf Teheran, was da wirklich los ist und was das bedeutet und was das auch für dich bedeutet und dass es ein Thema ist, das du heute natürlich noch mit dir rumträgst. Wenn wir das jetzt mal auf dein Business übertragen, wissen die Menschen heute eigentlich, mit denen du zu tun hast, wenn du in der Welt unterwegs bist und auf den tollsten Plätzen dieser Welt bist, mit den tollsten Autos dieser Welt und den reichsten Leuten auf dieser Welt, wissen die eigentlich, wer du wirklich bist? Wissen die, was deine Geschichte ist? Wissen die, dass es bei dir eben nicht nur um PS geht, sondern auch um so viel Schmerz, den du in dir drin hast? Wissen die das oder kapselst du das ab?
Teils. Seitdem ich mein Buch rausgebracht habe, haben viele sich mein Buch gekauft und waren dann überrascht. Es war auch die überraschendste Szene immer. Du hast ja selber ein Buch geschrieben. Erfolg, herzlichen Glückwunsch dazu zu deinem Buch. Vielen Bestseller Dank. Geworden. Finde ich mega cool, Riesenrespekt. Aber man hat ja so eine Promotion-Phase. Und da haben mich viele Sender abgelehnt. Also so Trollgründen. Die meinten, hey, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir sehen ihn bei Grip das Motormagazin, dann geht er, schaut sich ein Lamborghini an, schaut sich ein Bentley an. Das ist der Hamid und jetzt kommt ein Buch, das ist ja was völlig anderes. Und wo ich dann sage, ja, liebe Freunde, ich stelle mich jetzt nicht vorm Luxusauto und erzähle, dass ich aus dem Krieg komme. Das ist mein Beruf jetzt. Ich habe jetzt auch die letzten Tage extrem viele WhatsApp-Nachrichten bekommen von vielen Kunden von mir, die gesagt haben, ich hoffe, es ist alles in Ordnung mit deiner Familie im Iran und so weiter. Das habe ich viele bekommen. Es gibt ja in den letzten 20 Jahren habe ich mir so viel Kunden aufgebaut. Mit den einen bist du enger, mit den einen bist du oberflächlicher. Es gibt Kunden, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Da kenne ich nur den Vorparkmanager. Das ist einfach so. Das sind dann höchst industrielle Leute, die du dann irgendwann auf eine Gala oder sowas triffst. Und dann heißt es, da ist Herr so und so und denen gehört so eine Weltmarke. Und dann kommt er auf einmal zu dir und duzt dich und sagt, die letzten drei Autos habe ich ja von dir. Das ist mega cool. Ne? Und ich habe ihn aber noch nie gesehen. Ich habe noch nicht mal seine Unterschrift gesehen, weil selbst die Kaufverträge wurden im Auftrag für ihn unterschrieben. Okay. Es ist schwierig. Ich lebe in einer sehr, sehr, meine Welt, sagen wir mal so, bei allem Respekt gegenüber meinen Kunden, aber ich bin da immer sehr offen, sehr oberflächlich. Es ist einfach so. Ich handle mit Sachen, die kein Mensch auf der Welt braucht. Und das wird mir immer klarer, je älter ich werde. Deswegen, vielleicht habe ich auch nicht mehr diesen Spirit und vielleicht habe ich auch nicht mehr diesen Kampf, der Erste zu sein, der den Ferrari F80 jetzt auf den Markt bringt. Hamid Mossadegh war der Erste, der das Auto gebracht hat. Wie damals der LaFerrari zum Beispiel. Weil ich einfach das Leben anders betrachte. Weil ich einfach sage, ich kann es. Ich weiß, dass ich es kann. Das ist gar kein Thema. Wenn du einen F80 haben möchtest, die restlos ausverkauft sind, ich besorg dir einen. Brauchst mir nur Bescheid zu geben, ich besorg dir ein Auto. Ich besorg dir jedes Auto auf dieser Erde. Gar kein Problem. Ich besorg dir einen VW Käfer, einen Ovali Käfer, einen Brezel Käfer und ich besorg dir einen One of Ferrari. Gar kein Thema. Ich kann es. Okay? Aber die Welt braucht es eigentlich ja nicht. Und jetzt hat mich ja auch jetzt sehr hart erwischt, mein Land. Und jetzt merkst du erst recht. Das Ganze, was du jetzt machst, es ist schön, es ist voll mit Emotion, es ist Leidenschaft, es ist ein Kunstwerk auf der Straße, wenn du es so siehst. Für viele ist es auch nur Poll. Viele sagen, ach, Lamborghini in Gelb, was ist das für ein polliger Mensch? Okay? Und ich sehe diesen Lamborghini ganz anders. Ich betrachte das Auto ganz anders. Ich betrachte die Technik. Ich betrachte die Karosserie. Ich betrachte die Sattlerin, die 72 Stunden an so einem Lenkrad sitzt. 3 Tage sitzt sie, bis so ein Lenkrad fertig ist. Okay? Sowas betrachte ich. Ich betrachte mehr die Details, weil es mein Leben ist, weil es mein Beruf ist, weil ich Autos liebe. Aber ich habe das große Glück, dass ich das alles so erleben darf. Ich werde es auch weiterhin erleben, weil ich das auch für mich nicht missen möchte. Aber wenn ich das morgen nicht hätte, würde ich es vermissen. Aber ich brauche es nicht mehr. Und diese Gelassenheit, die ich jetzt habe, wo jeder sagt, ah, wieso machst du das nicht? Wieso machst du das nicht? Wieso machst du darüber nicht ein Video? Wieso machst du darüber nicht ein Video? Wo ich einfach sage, ey, ich bin jetzt an einen Punkt gekommen, wo ich nicht meine Werte und meine Qualität an Klickzahlen messe oder an Likes messe. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und deswegen habe ich ja so eine neue Sparte jetzt angefangen auf YouTube, wo ich einfach bedürftige Menschen, die mir 100% beweisen, dass die ihr Auto nicht durch den nächsten TÜV bekommen oder die nächste Reparatur sich nicht leisten können und die zu 100% darauf angewiesen sind, übernehme ich die Kosten und mache das. Und du weißt nicht, was für Geschichten ich zugeschickt bekomme, ne? Also das ist unfassbar. Wir haben über 200 E-Mails, die musst du durchgehen, die musst du dir durchlesen. Teilweise sind das Geschichten, da sagst du, ey, wie kann das in Deutschland sein? Und dann hast du aber die Parallelwelt, dann fliegst du zu einem Kunden, morgen Mittag bin ich zum Beispiel mit einem Kunden unterwegs, der sein Bugatti bestellen möchte und der immer noch nicht weiß, nach 7 Monaten, welche Farbe es werden soll. Und zwar nicht welche Farbe, irgendwelche, was für ein lila Ton es werden soll. Und dann sitzt du da und dann sagst du, okay, wo bin ich jetzt gerade? Weißt du, was ich meine?
Wow, was für Einblicke in sein Leben. Das war der erste Teil von Tomorrow. Morgen geht's dann weiter mit Hamid Mossadegh im zweiten Teil und der Wahrheit über das Hypercar-Business, wie die Millionen-Deals wirklich funktionieren. Morgen in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.